Lass uns über Politik reden.
Der Podcast mit Anja Schöpe
und Alexander Lorz. Herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Einschalten. Es ist Zeit, über Politik zu reden. Hallo Alexander.
Ja, hallo Anja, in der Tat. Spannende Zeiten, also wirklich höchste Zeit für die nächste Podcast-Folge.
Die letzte Folge haben wir ja über Visionen und über langfristige Perspektiven mit dem Professor Nayer gesprochen. Ein Gespräch, das uns beiden super gut gefallen hat,
richtig? Ja, und Ihnen, euch hoffentlich auch.
Und wer es noch nicht gehört hat, hier ist die Werbung dafür.
Genau.
Und heute haben wir uns schon was Aktuelleres vorgenommen, ist aber doch irgendwie, ja, passt zur Europalinie trotzdem.
Auf jeden Fall. Und es ist auch noch nicht der Abschluss der Europalinie. Das machen wir beim nächsten Mal. Da haben wir auch noch einen interessanten Gast, dürfen wir jetzt schon versprechen. Aber heute haben wir gedacht, unterhalten wir zwei uns erstmal über die Europawahl mit ihren Folgen, Implikationen, Ursachen und ja, was halt sonst so alles dazugehört. Läuft im Moment auf allen Kanälen.
Das wollen wir jetzt natürlich nicht wiederholen, da können und wollen wir auch gar nicht mit konkurrieren. Aber wenn ich dich natürlich dann regelmäßig zum Lass uns über Politik reden hier habe, möchte ich ein bisschen wissen, was läuft denn hinter den Kulissen bei dir, bei euch? Du bist jetzt ja auch neues Mitglied des Bundesvorstands der CDU. Das ist sicherlich auch eine spannende Zeit jetzt gerade rund um die Europawahl. Und mich interessiert natürlich, dass, wie du das Ergebnis siehst, was es dich für dich heißt. Du hast völlig recht, man könnte gerade die Interpretation hoch und runter sich anhören, aber deine nicht.
Ja, getreu dem alten Satz, ne? Das ist alles schon gesagt worden, aber noch nicht von mir. Also testen wir mal, ob ich noch etwas beitragen kann, was noch nicht gesagt worden ist. Das wird mir wahrscheinlich nicht gelingen, aber vielleicht bringe ich die Dinge ein bisschen anders zusammen als andere. So eine Analyse besteht ja immer aus wahnsinnig vielen Bausteinen und je nachdem, man sie anordnet, wechselt ja auch die Perspektive. Und ich habe natürlich eine klare CDU-Perspektive auf das Wahlergebnis, das ist klar. Du hast ja auch schon angesprochen, worüber ich mich ja noch immer sehr freue, dass ich jetzt auch im Bundesvorstand mitarbeiten darf. Und es war meine erste Bundesvorstandssitzung jetzt gerade am Morgen nach der Europawahl. Es ist ja immer so, dass Präsidium und Bundesvorstand eigentlich aller bundesweit tätigen Parteien immer am Montag nach einem Wahlsonntag zusammentreten, um halt das Wahlergebnis zu beraten. Also insofern war das jetzt ein ganz normaler Rhythmus, aber war halt trotzdem schön, gerade das in der ersten Sitzung mitzukriegen. War natürlich auch schön, einfach auch mal zu feiern. Ich meine, wir haben ein gutes Ergebnis erzielt und natürlich war die Stimmung auch entsprechend gut. Aber es war keineswegs so, als hätten wir jetzt einfach nur gefeiert und hoch die Tassen und alles ist gut, sondern wir haben auch wirklich sehr, sehr differenziert, intensiv darüber diskutiert, was bei aller Freude dieses Wahlergebnis natürlich auch bedeutet, was es für Probleme mit sich bringt, was es für Perspektiven für die Zukunft eröffnet. Und das ist etwas, worüber es sich in der Tat zu reden lohnt.
Und genau das interessiert mich, die Hörer hoffentlich auch, was denn das mittelfristig bedeutet und vielleicht doch anknüpfend auch an die an das Gespräch, das wir mit Professor Nayer hatten. Ist das eingetreten, was ihr da zusammen als durchaus Befürchtung entwickelt habt?
Ja, ist es ja schon. Und das ist natürlich auch das, was uns als CDU beschäftigen muss. Ich meine, wir reden vielleicht auch gleich noch ein bisschen über die Perspektive auf andere europäische Länder, weil das jetzt keineswegs ein spezifisch deutsches Phänomen ist. Aber natürlich ein Phänomen in einer spezifisch deutschen Ausprägung. Allein schon, was die Spaltung unseres Landes im Moment in die alte Ost-West-Aufteilung betrifft. Wenn man sich allein die Landkarte anschaut, der Europawahlergebnisse, dann kann man ja wirklich auf der Karte die alte deutsch-deutsche Trennlinie, die alte innerdeutsche Grenze problemlos nachmalen. Links davon ist alles schwarz, mehr oder weniger, mit ein paar grünen Einsprengseln. Und rechts davon ist alles blau, mehr oder weniger, mit ein paar schwarzen Einsprengseln. Und das ist ja genau das, worüber wir auch mit Jürgen Nayer gesprochen haben. Es ist zwar vielleicht am Ende nicht ganz so schlimm gekommen, wie es teilweise befürchtet wurde. Ich meine, in der AfD wurden ja auch schon Ergebnisse von zwischen 20 und 30% prophezeit. Jetzt sind es am Ende 16 geworden. Aber das ist kein Grund, sich jetzt zurückzulehnen und zu sagen, ach, na, alles nicht so schlimm, wird schon wieder werden. Sondern ist vielleicht ein Grund zu sagen, also auch deren Bäume wachsen nicht in den Himmel. Und deswegen lohnt sich die politische Auseinandersetzung. Aber die Spaltung, die wir in unserem Land sehen, und das, wie gesagt, ist ein spezifisch deutsches Phänomen, die beunruhigt mich schon sehr, denn es zeigt einfach, dass im Westen und im Osten wir Deutsche offensichtlich in ganz unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen Lebenswelten zu Hause sind. Und das finde ich, genau wie wir es mit Jürgen Nayer diskutiert haben, 35 Jahre nach der Wiedervereinigung schon ziemlich erschreckend.
In unterschiedlichen politischen Lebenswelten sind wir offensichtlich unterwegs. Vielleicht bleiben wir bei dem Punkt mal. Was heißt das für dich?
Ich meine, ich bin ja so ein typischer Westdeutscher. Ich habe überhaupt keine persönlichen Beziehungen in den Osten Deutschlands. Also ich habe natürlich da, klar, auch Freunde gefunden, politische Freunde. Aber ich habe halt von der vom familiären her, vom eigenen Lebensbezug, kann nichts dafür. Ich meine, Familie, väterlicherseits wie mütterlicherseits, war halt einfach komplett im Westen zu Hause. Die kommt zum Teil vom Rhein, also da, wo ich jetzt ja auch wieder lebe. Die kommt zum Teil auch aus dem schönen Frankenland. Ne? Bin ja in Nürnberg geboren und habe da auch noch immer Verwandte. Aber das war alles Westen. Wir hatten keinen Bezug in die ehemalige DDR. Und ich weiß, ich bin das erste Mal damals ja noch in die DDR, bin ja nun mal schon so alt, dass ich die DDR noch gesehen habe. Das war 1982 auf der Klassenfahrt, die damals ja für alle verpflichtend war, nach Berlin, nach West-Berlin, aber natürlich haben auch einen Tagesausflug nach Ost-Berlin unternommen und sind ja mit dem Zug hingefahren, also auch auf einer dieser Transitstrecken durch die DDR hindurch. Aber wenn ich ehrlich bin, das war mein einziger Besuch in der DDR. Der nächste war im Juli 1990, also nach dem Mauerfall und kurz vor dem Ende der DDR, als ich mich sozusagen unter die Mauerspechte gemischt habe. Und ich habe auch noch immer zwei Stücke von der Original-Berliner Mauer bei mir zu Hause auf dem Schreibtisch. Das kann man jetzt nicht wirklich als, ich habe irgendwie die Erfahrungswelt der DDR geteilt, bezeichnen. Und das wusste ich immer. Aber ich habe ehrlich gesagt damals, 1989, 90, ich war felsenfest davon überzeugt, es ist eine Frage von einer Generation und in 20 Jahren ist das Thema erledigt. Jetzt ist das 35 Jahre her und ich stelle fest, das Thema ist nicht nur nicht erledigt, sondern ich verstehe sehr, sehr vieles von dem, was sich da im Osten unseres Landes abspielt, nicht. Wenn es mir so geht, muss ich umgekehrt voraussetzen, dass es vielen Menschen im Osten so geht, dass die uns im Westen auch nicht verstehen. Und deswegen dürfen wir jetzt auch gar nicht in irgendeiner Form da überheblich oder gar arrogant dran gehen, nach dem Motto, also wir wussten es im Westen halt schon immer besser und die im Osten haben es noch immer nicht gelernt, sondern wir müssen anerkennen, wir haben beide Seiten wahrscheinlich noch verdammt viel übereinander zu lernen und wir müssen ganz offensichtlich noch viel mehr miteinander reden, vielleicht auch miteinander reden lernen, denn wir müssen dieses Land ja irgendwann mal zusammenbringen, also so kann das ja nicht auf Dauer bleiben.
Aber es wird also genau in der Richtung ja dann klar, dass es etwas Grundlegenderes ist, als man, finde auch jetzt so nach der Europawahl, so ein bisschen rezepthaft immer wieder hören kann. Also braucht nur mehr Bildung, braucht mehr Aufklärung, braucht mehr Erklärung. Das kann es nicht sein, nicht in diesen Dimensionen. Da ist etwas und deswegen finde ich, passt es so gut zu unserem Gespräch mit Professor Nayer. Da scheint offensichtlich etwas zu entstehen oder entstanden zu sein, was ein grundlegendes anderes Verständnis von Demokratie ist und was nicht alleine Ost-West-Deutschland zu erklären ist und Generationen, die in der DDR dann davor aufgewachsen sind, sondern offensichtlich etwas, was wir in anderen europäischen Ländern auch feststellen.
Ja, das ist das, was wir wahrnehmen und dass ich in der Tat dieses Verständnis von Demokratie, aber ich will vielleicht auch einfach mal sagen, dass sich auch der gesellschaftliche Mainstream ganz einfach verändert, dass er sich verschiebt, natürlich auch, dass er sich nach rechts verschiebt. Aber es wäre jetzt ein großer Fehler, da mit dem Holzschnitt dran zu gehen und zu sagen, okay, das ist jetzt einfach alles ganz furchtbar, die sind alle wieder auf dem Weg in die dunklen Zeiten von früher und da müssen wir jetzt mit aller Kraft dagegen ankämpfen und alle guten Menschen müssen zusammenstehen und also diese Schlange niedertreten. Für einen Teil des Spektrums mag das richtig sein. Es gibt immer, übrigens an beiden Rändern des politischen Spektrums, etwas, was mein akademischer Lehrer immer als den Lunatic Fringe bezeichnet hat, also den verrückten Rand einer Gesellschaft. gibt es in jeder Gesellschaft und da gibt es immer einen bestimmten Prozentsatz an Leuten, mit denen kann man noch nicht mehr reden, die erreicht man nicht mehr, die sind einfach irre. Aber das sind nicht 30%, das ist ganz wichtig. Wir müssen mit Menschen, die ja zum Teil auch aufgrund sehr sorgfältiger Abwägungsprozesse und Gedanken, die aber von anderen Prämissen ausgehen, wir müssen mit denen besser ins Gespräch kommen. Wir müssen auch lernen, zu verstehen, wo die herkommen, um auch besser auf sie einzugehen. Und wir müssen, sage ich, obwohl es mir ehrlich gesagt selber auch schwerfällt, als eben so komplett in der Welt des alten Grundgesetzes, also in seinem alten westdeutschen Verständnis sozialisierter. Ich meine, ich habe das ja als Staatsrechtslehrer gelernt und gelehrt. Wir müssen vielleicht auch die eine oder andere Prämisse unseres eigenen Systems, also unserer eigenen Ordnung hinterfragen. Und da kommen wir in einen sehr, sehr schwierigen Balanceakt. Denn wir müssen eine Linie finden zwischen den Dingen, die unverhandelbar sind, also den Dingen, die wirklich unverrückbar unsere Grundwerte sind, wo wir sagen, wer sich nicht auf diesen Boden stellt, mit dem kann es auch keine Gemeinsamkeit geben. Und denen, die sagen, die haben eine andere Sicht auf die Dinge, die ich auch nicht unbedingt teilen muss, aber die ich nicht von vornherein außerhalb des demokratischen Spektrums stellen kann, sondern mit denen ich mich eben irgendwie auch ja arrangieren und falls zusammenraufen muss. Das haben wir auf der linken Seite des politischen Spektrums, machen wir das schon seit vielen, vielen Jahren. Ich meine, das sind, gibt's ganz viele Positionen, also die ich politisch zutiefst bekämpfe, aber wo niemand bezweifelt, dass die zum demokratischen Spektrum gehören. Und auf der rechten Seite haben wir natürlich immer ganz klar die Wand gezogen. Und am besten war die Wand auch da, wo die CDU/CSU aufgehört hat. Das ist ja auch gut und richtig so. Wenn jenseits der Wand plötzlich 30% stehen, jedenfalls in bestimmten Regionen Deutschlands, dann müssen wir vielleicht auch über die Position der Wand reden.
Wie ist es denn im Bundesvorstand oder drumherum jetzt dann diskutiert worden? Wie will die CDU diesen Balanceakt schaffen?
Also zunächst mal ist das Wichtigste einfach die Erkenntnis. Das glaube ich, darf ich auch aus der Sitzung verraten, dass wir wirklich auch die Erkenntnis, mit der unser Bundesvorsitzender die Debatte eröffnet hat, dass wir da noch Hausaufgaben zu machen haben. Dass wir uns also nicht als im Glanz des Wahlsiegers sonnen dürfen, also was nicht heißt, dass wir uns nicht trotzdem auch ein bisschen freuen dürfen und sollen, aber dass wir hier noch eine echte Aufgabe zu erfüllen haben, weil es zu viele Menschen gibt, die sich im Moment von den großen klassischen demokratischen Parteien, wo die CDU natürlich in der ersten Linie steht, CDU und CSU, im Moment nicht vertreten fühlen, vielleicht auch nicht verstanden fühlen. Ich muss jetzt mal überlegen, wie ich das versuche auf den Punkt zu bringen. Das ist gar nicht so einfach. Haben die Aufgabe, Lösungen anzubieten für die Probleme, die Dinge, die die Menschen bewegen. Wir sind natürlich in einer Situation, wo gerade die Ampelparteien, also außer von ihrer ganz harten Kernklientel, vom ganzen Rest der Gesellschaft nicht als die Kräfte wahrgenommen werden, die Probleme versteht, die die Menschen bewegen. Dann kommen wir fangen sehr, sehr viel davon auf im Moment, aber einfach nicht genug. Wenn wir uns mal anschauen, wir haben 16% AfD, aber das ist ja nicht das ganze Problem. Wir haben 6% für das Bündnis Sarah Wagenknecht. Das, also jemand hat in irgendeiner Kolumne sie als Mixpopulistin bezeichnet, weil sie in einer ganz einzigartigen Weise rechts- und linkspopulistische Positionen zusammenmixt. Auf der einen Seite extrem linke Positionen vertritt, auf der anderen Seite extrem rechte. Und weil sie halt die Einzige ist, die das so vertritt, bekommt sie 6%. Aber die 6%, das ist ja auch nicht normal. Ich meine, nur weil jemand nicht nur extrem rechte Positionen vertritt, sondern extrem rechts mit extrem links kombiniert, das macht die Sache ja nicht besser. Und dann kommen noch die, die klassisch extrem links vertreten, auch wenn die Linke nur noch 3% hat, weil Sarah Wagenknecht sie kannibalisiert hat. Aber trotzdem, wenn ich das mal zusammenzähle, 16 plus 6 plus 3, bin ich bei 25%. Und wir können nicht 25% der Menschen sozusagen verloren geben, in Anführungszeichen, und einfach sagen, die verstehen wir nicht und die sollen bleiben, wo der Pfeffer wächst. Wir müssen versuchen, die zu verstehen. Wir müssen versuchen, zu verstehen, was sie bewegt. Und wir müssen dann natürlich auch auf diese Wahrnehmung vernünftige Antworten, vernünftige Lösungen finden. Dann wird es immer noch Leute geben, die nicht bereit sind, eine vernünftige Antwort oder Lösung zu akzeptieren. Das ist dann so. Aber das können, wie gesagt, nicht 25% sein. Und mit einem großen Teil dieser 25% müssen wir ins Gespräch kommen, müssen verstehen, was sie beschäftigt, und müssen dann eben auch unter Beweis stellen, dass wir diejenigen sind, die darauf am ehesten eine Antwort finden können.
Klappt das bis zu den Landtagswahlen?
Das weiß ich nicht. Das ist, ich habe ja schon gesagt, dafür kenne ich auch den Osten zu wenig. Das wage ich wirklich nicht einzuschätzen, wie das in Sachsen, Thüringen und Brandenburg läuft. Ich glaube in der Tat nicht, dass man diesen Trend in 3 Monaten fundamental umkehren kann. Also da werden wir uns auf sehr problematische Ergebnisse einzustellen haben. Aber es muss bis zur Bundestagswahl klappen. Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen das gesamtdeutsch hinkriegen, weil wir wollen ja auch mal ehrlich sein, in Westdeutschland sind es keine 25%, aber wie kommen die 25% zustande? Die 25% kommen zustande, weil es im Osten vielleicht 35 bis teilweise an die 40 sind, aber in Westdeutschland eben auch 10 bis 15. Und auch um diese Menschen geht es. Und das beides zusammengenommen ist unsere Herausforderung für 2025.
Wie siehst du die Brandmauer bzw. das Ausschließen einer Koalition oder eben das Einschließen von einer Zusammenarbeit oder auch das Ausschließen jeweils mit den Rändern, mit den populistischen Rändern?
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir einfach unterscheiden zwischen den Parteien und denen, die sie tragen, und eben den Menschen, um die es geht. Ich sage es jetzt mal ganz platt, mit einem Björn Höcke kann man nicht zusammenarbeiten. Das geht einfach nicht. Und mal abgesehen davon, dass ich das persönlich zutiefst ablehne, aber sowas würde auch die Partei komplett zerreißen. Es kommt auch niemand ernsthaft auf den Gedanken, so etwas zu propagieren. Aber da muss man auch mal sagen, ich meine, wir sind zwar die Staatspartei in Anführungszeichen, weil wir diejenigen sind, die sich immer berufen fühlen, Regierungsverantwortung zu übernehmen und dafür natürlich auch bereit sein müssen und auch gewohnt sind, Kompromisse einzugehen, was man uns ja auch manchmal vorwirft, und Koalitionen zu schmieden. Aber auch für uns gibt es einfach von unserem Innenleben her eine Grenze. Und es kann auch keiner von uns verlangen, dass wir uns mit Leuten zusammentun, deren politische Positionen wir zutiefst verabscheuen. Und dann muss man da auch diese berühmte Brandmauer ziehen. Und das gilt für die AfD, also mindestens, wie gesagt, im Osten, wo diese Figuren wie Höcke rumlaufen, aber im Westen eigentlich auch. Das gilt aber für mich ehrlich gesagt auch für Sarah Wagenknecht, ja. Das ist für mich am Ende des Tages genauso indiskutabel. Da stehe ich also auch voll hinter unserem Bundesvorsitzenden, dass er da auch die Mauer hochgezogen hat. Das sind einfach Kräfte, also ich rede jetzt von den politischen Führungsfiguren, mit denen ich mir keine Zusammenarbeit vorstellen kann. Ich auch sage, dazu kann mich auch keiner zwingen. Und wenn die Wählerinnen und Wähler tatsächlich so entscheiden sollten, dass das die einzige Möglichkeit ist, dann müssen wir halt auch den Wählerinnen und Wählern sagen, so funktioniert es nicht. Dann gibt es halt, was weiß ich, eine Minderheitsregierung, eine geschäftsführende Regierung, Neuwahlen, was auch immer. Wir können nicht alles auffangen, was uns als Ergebnis beschert wird. Wir sind bereit, über vieles mit uns reden zu lassen, aber es gibt einfach für jede politische Kraft, für jede Partei und ich sage auch ganz ehrlich, für mich persönlich gewisse Grenzen.
Wir sind ja unter Überschrift Rechtsruck in Europa ja jetzt dann fleißig unterwegs, und da passt natürlich die Frage einmal nach einer Zusammenarbeit oder wie auch immer mit Meloni oder und auch die aktuellen Entwicklungen in Frankreich.
Ja, da wird es, glaube ich, ausgesprochen spannend. Deswegen ist diese Europawahl auch so unglaublich lehrreich. Weil ja, diese Verschiebung des politischen Spektrums nehmen wir in fast allen europäischen Ländern wahr. Es gibt auch da Ausnahmen, insbesondere in den nordischen Ländern. Wo interessanterweise eher das, was man dort als sozialistische, also sozialdemokratische Kräfte bezeichnet hat, die Oberhand gewonnen haben und teilweise sogar auch also richtig zugewonnen haben. Aber im Großteil der europäischen Länder ist es anders. Und da lohnt sich jetzt schon ein Blick auf das, was, ich sag mal, diese rechtspopulistische Richtung in anderen europäischen Ländern verkörpert. Und deswegen dürfen wir auch als Deutsche unseren Blick nicht auf die AfD verengen. Ist aber auch gleichzeitig eine Rechtfertigung dafür, warum wir die AfD in Deutschland mit besonderem Argwohn beachten und auch mit besonderer Schärfe behandeln. Denn, das ist ja nur ein bisschen in der Presse so aufgeschienen, die eigentlich die rechtspopulistische Fraktion, also gerade Le Pen und Meloni, die ja die entscheidenden Figuren sind, weil Frankreich und Italien halt auch die größten Länder sind neben Deutschland, die wollen mit der AfD selber nichts mehr zu tun haben. Die haben die rausgeschmissen. Die AfD wird im neuen Europäischen Parlament, ich weiß nicht, ob sie ihre eigene Fraktion bilden kann und wird, aber die wird da völlig allein sein, weil selbst die Mitglieder derer, die es eigentlich als Parteifamilie zu verstehen wären, selbst denen sind die zu extrem, die wollen mit denen nichts zu tun haben. Und das gilt insbesondere für die Fratelli von Meloni in Italien und auch für Rassemblement National von Le Pen in Frankreich, die ja beide auch wirklich auch Wahlsiege eingefahren haben. Das ist ja anders als die AfD. Die AfD ist sehr stark geworden, vor allem eben im Osten, aber ist ja weit davon entfernt, jetzt die Wahlsiegerin zu sein. Das ist bei Meloni und Le Pen anders. Das sind ganz klar die Wahlsiegerinnen der Europawahl in Frankreich und Italien. Aber die sind schon auf ganz anderen Wegen unterwegs. Und bei Frau Meloni sieht man das besonders ausgeprägt. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass sie halt Regierungsverantwortung jetzt trägt. Sie ist die italienische Ministerpräsidentin. Sie muss Italien vertreten im Rat auch der Staats- und Regierungschefs auf europäischer Ebene. Deswegen müssen wir übrigens auch mit ihr zurechtkommen, weil wir können ja nicht einfach die Regierung des drittgrößten Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines der 6 Gründungsstaaten, wir können ja nicht einfach ignorieren. Aber wir sehen auch, seit Frau Meloni an der Regierung ist, sie versucht sich auch durchaus, also als konstruktiv kritische, proeuropäische Kraft zu gerieren. Sie trägt auch die Politik der EU, also gerade nach außen, Thema Ukraine etc., in großen Teilen mit. Sie ist ein konstruktiver Teil dieses Rates, anders als zum Beispiel Herr Orban in Ungarn. Also so jemanden kann man gar nicht ausgrenzen. Das bedeutet nicht, dass ich ihre Ansichten teilen muss. Und wenn ich in Italien aktiv wäre, dann würde ich wahrscheinlich, also wäre ich mit Sicherheit bei einer anderen Partei und würde wahrscheinlich auch massiv Wahlkampf gegen Frau Meloni machen. Aber ich kann sie nicht außerhalb des demokratischen Spektrums stellen. Und das ist, glaube ich, die Unterscheidung, die wir eben machen müssen zwischen den Parteien, die diesen Rechtspopulismus verkörpern in einer Art und Weise, mit der ich nicht einverstanden bin, gegen die ich politisch auch mit aller Kraft vorgehe, aber wo ich trotzdem sagen muss, die gehören, wie auch natürlich all die Kräfte, die links von uns stehen, bis zum äußersten Rand, die gehören mit zum demokratischen Spektrum, sind politische Gegner, aber sie sind nicht Feinde der Demokratie. Das müssen wir, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle noch dazulernen. Bei Frau Le Pen müssen wir das noch sehen. Wenn sie jetzt möglicherweise sogar nach den Parlamentswahlen, die Herr Macron ausgerufen hat, in Verantwortung kommt. Aber da kann man zumindest auch beobachten, der Weg, auf den sie ihre Partei geführt hat, angefangen bei der Umbenennung bis hin zur Distanzierung von ihrem Vater, der ja mal gegründet hat, sie versucht, wählbar zu werden, und mit großem Erfolg, wie man sieht. Und wir wollen jetzt mal die Möglichkeit nicht von vornherein ausschließen, dass das nicht nur ein taktisches Manöver ist, um Stimmen an sich zu ziehen und dann hinterher, wenn man quasi die Macht hat, dann doch alles ganz anders und radikal und was ich in Richtung Faschismus oder sonst irgendwas zu machen, sondern dass sie möglicherweise auch wirklich diese Transformation ernst meint und dieses Rassemblement National als eben auch eine neue Sammelbewegung vom rechten Rand bis zur rechten Mitte etablieren will, unter Außerachtlassung des rechten Randes, wenn wir auch beispielsweise an ihre Positionierung zu Antisemitismus und so weiter denken. Das ist schon ganz interessant. Ich kann das noch nicht abschließend beurteilen. Ich würde es auch bei Frau Meloni noch nicht abschließend beurteilen, obwohl wir da immerhin jetzt schon auf eine gewisse Regierungszeit zurückblicken können. Aber man soll die Möglichkeit auch nicht ausschließen, dass hier, wie auch in anderen Parteien dieses Spektrums, aber nicht in der AfD, dass hier eine Transformation stattfindet hin dazu, dass diese Spielart der Rechtspopulisten sich im demokratischen Spektrum verortet. Und dann müssen wir mit ihnen auch entsprechend umgehen.
Finde das bei aller Bedenklichkeit natürlich, aber wirklich eine spannende Entwicklung, dass wir anfangen zu lernen, wir müssen da etwas differenzierter drauf schauen. Weil nicht nur die Parteien sich entwickeln, sondern dahinter ja dann auch erwähnenswerte Bevölkerungsteile jeweils in den Ländern bei uns auch stehen, die offensichtlich nicht mehr einfach in Richtung, ja, das sind halt Protestwähler oder Durchgeknallte, abzubuchen sind, sondern dass wirklich sich da an grundlegenden Auffassungen, Weltsichten, Lebensvisionen sich etwas entwickelt, was wir so in der Differenzierung noch nicht kannten und dann aber natürlich auch in der politischen Welt lernen müssen.
Ja, das ist ja auch das, was uns die Parteienforschung sagt, leider auch für die AfD, die mittlerweile ganz klar für diese Parteien, wir können jetzt auch noch was weiß ich, Geert Wilders in den Niederlanden hinzufügen und noch ein paar mehr, wir können die FDP, die FPÖ in Österreich als Beispiel nehmen, Vox in Spanien, wobei ich das jetzt nicht gut genug beurteilen kann, wo die Parteienforschung sagt, nein, das sind nicht mehr nur Protestwähler, die den Etablierten eine verpassen wollen, sondern da ist mittlerweile eine Klientel entstanden, die zutiefst auch von dem überzeugt ist, was diese Parteien inhaltlich vertreten und die denen auch nicht mehr von der Fahne gehen wird, egal was da im Einzelnen passieren mag. Wie gesagt, leider trifft das mittlerweile auch auf die AfD zu und das haben wir daran gesehen. Ich meine, den hat ja diese wahnwitzigen Skandale um ihre Spitzenkandidaten zur Europawahl, die ja wirklich unmögliche Figuren sind, denen das nicht nennenswert geschadet hat. Also vielleicht hat sie das am Ende von 20% auf 16% gebracht, aber jedenfalls weit davon entfernt, dass sie wieder in die Nähe der 5%-Hürde käme.
An einer Stelle würde ich gerne nochmal einhaken, weil du vorhin sagtest, wir CDU müssen einfach besser verstehen, was die Menschen jetzt bei uns im Osten bewegt. Haben wir darauf, also zeichnet sich was ab, wirklich ein Angebot zu haben? Weil, also ehrlich gesagt, so ein bisschen, dass die Formulierung, ja, wir müssen miteinander sprechen, wir müssen besser verstehen, was die Menschen bewegt, das klingt mir doch noch sehr am Anfang und noch sehr geprägt von Ratlosigkeit, weil es braucht ja nicht nur ein Verstehen, was ist es eigentlich, sondern es braucht ja auch ein Gegenangebot.
Absolut. Nun haben wir natürlich Gott sei Dank auch da drüben wirklich gute Leute. Also ich denke mal an Michael Kretschmer in Sachsen, der, glaube ich, da wirklich eine großartige Arbeit leistet. Deswegen tut es mir auch leid, dass gerade in Sachsen die AfD, ich meine, da war sie immer schon stark, aber dass sie da sogar noch stärker geworden ist als in Thüringen, wenn ich die Ergebnisse jetzt richtig im Kopf habe. Das hat er auch wirklich nicht verdient. Mario Vogt in Thüringen hat auch eine super Arbeit geleistet, bis hin zu dem Duell, in dem er sich da mit Höcke gestellt hat. Also wir haben schon die Menschen, glaube ich, die das verstehen, die das auch vermitteln können. Wir müssen wahrscheinlich noch mehr auch auf die hören und die stärken, ihnen den Rücken stärken. Aber ich denke, wir haben uns auch auf den Weg gemacht. Und da ist der Bundesparteitag, auf dem ich jetzt auch die Freude hatte, gewählt zu werden, glaube ich, ein gutes Beispiel. Denn die Umfragen vor diesem Parteitag sahen ja noch ganz anders aus und sagten auch gerade der AfD eben noch ein paar Prozentpunkte mehr voraus. Und klar, wir haben diese Skandale gehabt um ihre Spitzenkandidaten, wir haben das Aufkommen von Sarah Wagenknecht gehabt, aber ich glaube schon, dass auch eine Rolle gespielt hat, dass wir uns beim Bundesparteitag auch wirklich geschlossen, auch als konzeptionelle Alternative zur Ampel präsentiert haben, mit unserem neuen Grundsatzprogramm, mit unserem neuen Europawahlprogramm. Jetzt liest kein Mensch die Programme, das weiß ich auch, aber einfach mit der Haltung, mit der Grundphilosophie, die wir dann auch in den ganzen Diskussionen drumherum nach außen gespiegelt haben, dass die Menschen angefangen haben wahrzunehmen, hier ist eine echte Alternative auch zur Ampel. Das ist nicht so, als wären diese Parteien in der demokratischen Mitte sozusagen alles eine Soße, und die einen so ein kleines bisschen sozialer angehaucht, die anderen ein bisschen ökologischer angehaucht und die dritten, was weiß ich, ein bisschen konservativer angehaucht, sondern nein, wir sind anders. Wir sind überzeugte Demokraten, aber wir haben eine andere politische und auch eine andere gesellschaftliche Konzeption von der Zukunft dieses Landes. Und das, glaube ich, beginnt langsam einzusickern. Und ich glaube, das hat schon auch dazu beigetragen, dass am Ende doch 5 Prozentpunkte weniger bei den Radikalen waren, als vor 3 Monaten noch vorhergesagt war.
Und ist das aus deiner Sicht jetzt dann auch die Strategie, die bis zur Bundestagswahl führen sollte?
Es ist auf jeden Fall Teil der Strategie. Es wird wahrscheinlich nicht alles sein können. Aber ich glaube, es ist einfach der erste Schritt auf einem richtigen Weg.
Und wie nimmst du die Ampel jetzt im Umgang mit dem Wahlergebnis wahr?
Naja, man darf ja nicht vergessen, SPD und Grüne sind auf ihre absolute Kernklientel zurückgeworfen. Und die müssen sie natürlich auch irgendwo bei der Stange halten. Und das geht für diese Partei, die ja links der Mitte verortet sind. Das geht für diese Parteien natürlich am besten auch in der ganz scharfen Abgrenzung nach rechts, weil da gibt es eh keine Gemeinsamkeiten. Also wenn die SPD erklärt, wir haben mit denen da auf der rechten Seite nichts gemein, ich meine, das glaubt ihnen sowieso jeder und das mobilisiert ihre eigene Klientel, das ist genauso wie wir bei uns sagen, wir haben mit diesen Linksradikalen nichts gemein. Also ist das ein natürlicher Reflex, der jedenfalls mindestens dazu beiträgt, die Kernklientel zu mobilisieren. Das ist auch genauso, wenn auch die Grünen, ich sag mal, ihre Kernklientel, das sind eben diese 10-15%, die auch zutiefst davon überzeugt sind, dass sich unsere Gesellschaft eben noch viel mehr in Richtung und Gendern und Queer und Freiheit für Cannabis und Hauptsache, wir eliminieren also jede Form von irgendwie gefühlter Diskriminierung und alles, was halt so die grüne Lebenswelt ausmacht. Das ist für 10-15% ist das die entscheidende Frage. Und deswegen ist es auch richtig, aus parteistrategischer Sicht zu sagen, es geht mir erstmal darum, diese Kernklientel zu sichern und dann bringe ich diese Position auch ganz klar zum Ausdruck. Aber man muss halt auch sehen, aber das werden die wahrscheinlich erst nach der Bundestagswahl sozusagen in ihre Transformation einbeziehen können. Damit kommen sie eben auch nicht über diese Kernklientel hinaus. Und da haben wir eben 2 15-Prozent-Parteien in Deutschland, eben in diesem Spektrum links der Mitte. Das ist, glaube ich, natürlich, aber das ist ja weit entfernt von einer politischen Mehrheit. Und nach der Bundestagswahl werden sie anfangen müssen, sich zu überlegen, wie sie wieder mehrheitsfähig werden. Und dann, glaube ich, wird es auch dort zu Auflockerungen dieser Position kommen. Für die FDP ist die Lage nochmal deutlich schwieriger, weil sie in einer echten Zwickmühle ist. Wenn sie auf ihre Kernklientel Rücksicht nehmen will, müsste sie eigentlich lieber heute als morgen aus der Ampel raus. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich ein relativ selbstmörderisches Unterfangen und sie wollen sich ja auch als regierungsfähig präsentieren. Und insofern versuchen sie im Moment, aber das Ergebnis bei der Europawahl war ja auch gar nicht so schlecht. Also insofern könnte das sogar erfolgreich sein. Jedenfalls, wenn es ums politische Überleben geht, also darum, über die 5%-Hürde zu kommen. Es könnte erfolgreich sein, dass sie sich präsentieren, sagen, wir sind irgendwo die Gralshüter. Wir machen zwar in dieser Koalition mit, die eigentlich nicht unsere ist, aber wir hatten ja 2021 keine andere Wahl. Und wir sorgen aber dafür, dass dort sozusagen die ganzen linksgrünen Spleens nicht überhand nehmen, sondern wir sind der Anker der Vernunft, der diese Koalition irgendwo noch so in der Mitte festhält. Für 5% könnte das reichen. Also bei der Europawahl hat es jedenfalls gereicht.
Kleinen Ausblick nochmal auf deine Tätigkeit im Bundesvorstand jetzt, die ja neu ist. Was heißt das? Also welche Einflussmöglichkeiten hast du da? Übernimmt man da auch irgendwie besondere Aufgaben oder ist man halt da und diskutiert mit als Beisitzer? Wie ist das?
Och, das weiß ich noch nicht. Und ich meine, das ist natürlich auch eine Frage, wie die Parteiführung das organisieren wird. Ja, zunächst mal hat der Bundesvorstand, deswegen ist er auch relativ groß, ich meine, wir sind ja insgesamt so an die 50 Leute, und er hat natürlich die Aufgabe, eben die ganzen verschiedenen Strömungen, auch Regionalvertretungen, also die unterschiedlichen Länder, städtischer, ländlicher Raum, also die ganze Vielfalt eigentlich, in einer Volkspartei, die wir nun mal sind, abzubilden. Deswegen müssen es auch, muss jeder auch für irgendwas stehen, wofür die anderen halt nicht so stehen können, was aber alles zusammen diese Partei CDU ausmacht. Und in diesem Gespräch, in der Diskussion miteinander entsteht dann auch so etwas wie eine gemeinsame Linie am Ende. Und nur so kann es in der Volkspartei funktionieren. Und das ist auf der anderen Seite auch die Stärke einer Volkspartei, von der ich hoffe, dass sie auch in Zukunft wieder mehr erkannt werden wird, dass wir eben auch durchaus widerstreitende Positionen, aber auf der Basis derselben Grundwerte miteinander zum Ausgleich bringen, und zwar schon innerhalb der Partei. Und dass das deswegen nicht draußen mit aller Schärfe in der politischen Arena ausgetragen werden muss, so wie das in anderen Systemen der Fall ist, die keine Volksparteien oder keine Volksparteien mehr kennen und wo wir dann ganz viele klientelorientierte Splittergruppen haben, wo jeder nur versucht, für seine Klientel, er natürlich die Wahl verdankt, irgendwie in politischen Clinch so viel wie möglich herauszuholen, weil das ist für den Zusammenhalt einer Gesellschaft nicht gut.
Jetzt wirklich zum Abschluss können wir uns ja aber auch einmal über eine Sache freuen, und das ist die Wahlbeteiligung.
Das stimmt.
An der Europawahl. Also das, was wir in unseren Gesprächen ja auch immer mal wieder so haben durchklicken lassen, die Sorge, dass das nicht für wichtig gehalten wird und dass die Menschen sagen, ist doch mir egal, warum soll ich irgendwie zur Europawahl gehen. Das haben wir nicht. Also
ja,
muss man auch echt mal sehr positiv hervorheben.
Ja, und da wir sonst eigentlich immer den Trend hatten, dass die Wahlbeteiligung sinkt und sinkt und sinkt, weil ja auch jeder irgendwie das demokratische System als solches für selbstverständlich hält, dass dieser Trend scheint zumindest gestoppt zu sein. Vielleicht noch nicht gebrochen, aber gestoppt. Und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, weil es zeigt, dazu haben wir vielleicht auch so Dinge wie jetzt der russische Angriffskrieg auf die Ukraine beigetragen, dass doch mehr Menschen als früher verstehen, dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist, sondern wie Barack Obama es einmal so schön ausgedrückt hat, sie muss erkämpft werden. Man hat ihn mal gefragt, wird die Demokratie siegen? Und seine Antwort war, ja, die Demokratie wird siegen, wenn wir für sie kämpfen. Ich finde, das können wir doch eigentlich als Schlusssatz so stehen lassen. Besser kann man das doch gar nicht formulieren.
Das sehe ich auch so.
Und es lohnt sich, dafür zu kämpfen.
Und wir werden es weiter begleiten in unseren Gesprächen und du in deinem Kampf. Und es sind auf jeden Fall spannende Zeiten, die vor uns liegen. Minimum bis zur Bundestagswahl. Die ja wahrscheinlich, so ich weiß, das ist deine Meinung, nicht vorgezogen stattfinden wird.
Ist meine Meinung, würde aber jetzt ehrlich gesagt nicht mein ganzes Hab und Gut darauf verwetten. Schauen wir mal, ob die Ampel noch einen Haushalt zustande kriegt.
Ich danke dir. Und wir danken fürs Zuhören.
Und freuen uns bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, lass uns über Politik reden.
Und wie immer wünschen wir an der Stelle eine gute Zeit bis dahin.